Ist das gut oder kann das weg?
Du sagst den Anfang immer, nicht ich.
Ah.
Du musst.
Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Slay the Spire, the Board Game.
Block, wir brauchen mehr Block, Block.
Oh ja, oh ja.
Die Statistiken bitte.
Slay the Spire, the Board Game ist ganz frisch rausgekommen, 2024. Im Moment ist es immer noch so, dass die deutschen Bäcker von Nice Game Publishing mit der Collector's Edition beliefert werden. Die Retail-Version ist so ein bisschen im Handel, aber irgendwie noch nicht komplett. Also ein ganz frisches Spiel. Mal
und
schauen.
Wir haben es getestet, ausführlich.
Ja, wir haben es gespielt und es hat Spaß gemacht, glaube ich.
Toll, jetzt nimmst du das Ende vorweg.
Ja, man muss mal ein neues
machen. Ja, dir vielleicht.
Als Autoren stehen auf der Schachtel und im Beiwerk Gary Dvoreski, Anthony Giovanetti und Keseiano.
Aha, denn die beiden letzteren genannten sind auch die Lead-Designer, Entwickler von dem Computerspiel bzw. Videospiel, auf dem das Ganze basiert.
Genau, und das ist bei Megacrit rausgekommen. Deswegen steht da auch Slay the Spire the Board Game, damit man das nicht verwechselt mit dem Videospiel.
Und Megacrit ist auch das Entwicklerstudio, das Videospiel-Entwicklerstudio.
Genau.
Based in Seattle.
Ja.
Wahrscheinlich mit Homeoffice über der ganzen Welt verteilt, oder?
Keine Ahnung.
Wer weiß.
Das Englische ist bei Contention Games rausgekommen, das Ursprungsspiel. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die deutsche Version hat Nice Game Publishing rausgebracht. Das Rating ist richtig hoch. Man weiß es immer nicht so bei Kickstarter, ob es daran so ein bisschen hängt. Es hat eine 8,7.
Mhm.
Na, also wir bewegen uns meistens so bei Titeln, die wir vorstellen, bei 7,6 oder so. Und dann ist das schon gut. Eine 8,7 ist schon echt viel.
Ja.
Ne? Schwierigkeit liegt bei 3 von 5. Da können wir mal nachher drüber reden. Es ist für 1 bis 4 Spielerinnen. Die Community auf BGG sagt am besten zu zweit. Da können wir auch nachher mal drüber reden. Es dauert 30 bis 150 Minuten. Da weiß ich nicht so richtig, was die zählen, weil alle drei Akte dauern, glaube ich, mehr als 150 Minuten.
Ich glaube, die meinen eine Session und dann, also ein Akt.
Ein Akt kann 150 Minuten dauern?
Vielleicht zu viert und vielleicht, wenn du es zum ersten Mal spielst.
Okay, ja, aber so, das sind ja normalerweise
ja,
so.
Ja, gut, ein Solo-Rangang wahrscheinlich.
So roundabout.
Hey, wenn ich schlecht spiele, kann so ein Akt auch nur mal 10 Minuten dauern.
Ja. Und das Ganze ist ab 12 Jahren und das fängt auch die Community bei BGG an, nicht irgendein anderes Alter vorzuschlagen. All-Time Plays 2821 für ein ganz frisches Spiel, finde ich auch schon ganz schön viel. Diesen Monat 953 und im Besitz haben es 1717 Leute. Schöne Zahl. Im Overall Rank, das ist diese Liste, wo Gloomhaven mal an der 1 war, hat es schon den Platz 1938.
Ah. Das ist mehr als ein anderes Spiel schafft,
was schon viel länger draußen ist, ne?
Also sehr viel Vorschusslorbeeren, würde ich mal so sagen.
Was vielleicht auch daran liegt, dass ganz viele BrettspielerInnen Slay the Spire als Computerspiel auch gespielt haben.
Ja.
Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
Das kann natürlich sein.
So, das war meine Statistik.
Sehr gut. Ja, zu unserem Hintergrund. Martina hat es, glaube ich, so ein halbes Mal gespielt, das Online-Videospiel.
Ich habe es noch nicht online. Mal ein halbes Mal gespielt. Ich habe es bei dir am Handy habe ich mal auf ein paar Dinger draufgedrückt, auf ein paar Karten draufgedrückt und irgendwas gemacht.
Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Bei meinem Steam-Account steht drin, dass ich 177 Stunden damit verbracht habe. Was von meinen Steam-Spielen tatsächlich das fünftöfteste ist.
Okay.
Mit MechWarrior über 2000 Stunden.
Kein Kommentar.
Und Civilization ist auch noch davor weit, aber...
Aber das sind ja nur Steam-Zeiten.
Genau,
du spielst ja auch noch auf der App am Handy, oder?
Ab und an, das werden wahrscheinlich dann auch höchstens nochmal 30 Stunden mehr sein. Höchstens.
Oh.
Nö, ich glaube nicht, dass ich das speziell am Handy mehr gespielt habe.
Okay.
Nö, das ist so, sagen wir mal, knapp unter 200 insgesamt habe ich das gespielt. ja.
Das war für dich aber schon so ein
Spiel,
was
du
sehr viel gespielt hast.
Schon, ja, aber es ist auch sehr, sehr gut. Ne? Es ist von den, es gibt ja, ich meine, das ist ja ein eigenes Genre. So ein erstmal ein Deckbilder online, die es nicht in Papierform gibt. Gibt's ja viele und dann ist es noch Roguelike. Also ich glaube,
das musst du erklären. Ja, wir sind genau hier ein Brettspiel-Podcast. Du musst Roguelike bitte erklären.
Ja. Soll ich ganz am
Anfang? Nein, nicht ganz am Anfang an.
Also es gab mal ein PC-Spiel in den 90ern, oder vielleicht, ne, ich glaube schon in den 80ern schon, das hieß Rogue. Da wurde mit ASCII-Zeichensatz, mit dem ASCII-Zeichensatz, das sind diese ganz alten Computerdinger, da wurden zufällig Dungeons erstellt und du hast quasi einen Held gehabt und der hat dann mit einem Held da durchgegangen und das ist immer zufällig generiert worden. Und das war das erste große Merkmal von Roguelikes, dass die zufällig generiert werden, mehr oder weniger, natürlich nach Richtlinie, nicht ganz zufällig. Und dann, dass du quasi Permadeath hast. Das heißt, wenn du einmal stirbst, dann bist du tot und
du kannst halt nicht speichern.
Anfangen. Du kannst schon speichern, aber du musst dann an der gleichen Stelle weitermachen und kannst dich laden. Also du kannst dann quasi sagen, ich höre jetzt auf für heute. Ja, aber du musst dann an der gleichen Stelle weiterspielen und kannst nicht sagen, oh, ich bin gestorben, ich speichere einfach den letzten Spielstand nochmal neu. So, das sind die beiden großen Merkmale. Dieses Genre hat sich dann weiterentwickelt, besonders in der Indie-Game-Szene. Und ist auch, ich meine, neben den großen AAA-Titeln, die man mal im Videospielbereich macht, also die großen Call of Duties, GTAs und so weiter, also die großen, wirklich großen Marken, wo Studios mit Milliardenbudgets hinterstecken. Gerade die Indie-Spiele haben das Roguelike-Genre oder Rogue, ja, es gibt Rogue, Roguelite, Roguelike und sowas. Also es ist, je nachdem, wie hardcore man diese Rogue-Regeln anwendet, haben die dann unterschiedliche Bezeichnungen. Jedenfalls gibt's dann einige Erweiterungen, sowas wie, ja, man stirbt zwar, aber man kann sich während des Runs, während eines Durchlaufes, Dinge freischalten, die man dann in späteren Runs
die man auch benutzen behält
kann, sodass man quasi eine Verbesserung hat, auch wenn man sein Charakter stirbt. Gibt zum Beispiel Rogue Legacy, beziehungsweise Rogue Legacy 2, das habe ich auch relativ häufig noch gespielt. Da hast du dann auch so eine Generation, dann findest du quasi deine Nachfolger eine Generation später, die haben dann teilweise so Merkmale von den Vorgängern und übernehmen man dann so Merkmale, haben wir dann auch aus Flaws und so. Also es gibt da schon witzige Sachen. Und ja, dann gibt es das auch als Echtzeit, so wie Dead Cells, wo wir auch einen Kickstarter von kriegen irgendwann.
Was? Okay. Ja,
aber auch ein Roguelike, das ist dann nicht mehr Echtzeit. Mit Geschicklichkeit, so wie Prince of Persia für die Älteren von euch oder so ein 2D-Side-Scroller ist das eigentlich, Dead Cells. Und Slay the Spire ist aber ganz klassisch mit Karten und ein Deckbilder tatsächlich.
Genau, und das ist auch im Computerspiel sind das Karten.
Ja, genau. Ja? Und es ist ein Deckbilder, die Entwickler haben sich gedacht, wir wollen Dominion mit Roguelike verbinden. Und es waren, ich glaube, es waren mit die ersten oder sogar die ersten, die wirklich ein Deckbilder Mechanik benutzt haben, um dann halt
Roguelike
damit zu bauen.
Was ich jetzt auch im Brettspiel ganz typisch habe, ich habe 10 Karten als Startkarten. Hier ist es interessant, dass jeder Charakter hat seine eigenen Startkarten und die unterscheiden sich in ein, zwei Sonderkarten immer.
Genau, es gibt einen, der hat nur eine Sonderkarte und es gibt einen, der hat zwei Sonderkarten, glaube ich. Gibt es auch einen von den Startkarten. Der auf jeden Fall sind die meisten Karten so 4 Blocks und 4 Einschaden. Genau, 4. Hier, man, die geben einfach einen Block. Das ist quasi ein Schild für den Angriff, der gerade jetzt als nächstes kommt. Und einen Schaden.
Genau. Was wir nicht haben, ist irgendwelche Siegpunkte, die uns unser Deck zumüllen oder so. Also jede Karte hat rein theoretischen Sinn.
Wichtig ist, dass es noch Ressourcen gibt, denn bei vielen Deckbildern kannst du deine ganze Hand ausspielen. Hier ist es so, dass du quasi mit 3 Energie startest, jede Runde. Und dann kannst du quasi von deinen 5 Karten auf der Hand, das ist klassisch 5-5, also 5 Karten auf der Hand, 5 Karten im Deck dann noch. Da kannst du quasi meistens nur 3 ausspielen, es sei denn, es ist eine sehr mächtige Karte, die dann 2 kostet, sodass du dann nur 2+1 ausspielen kannst, weil die alle 1 oder 2 kosten. Später gibt es auch noch Kosten von 3.
Und das ist etwas, was für mich als Brettspielerin ganz ungewohnt war, weil ich stelle mir, ich habe, also jeder von uns hat ein Playerboard vor sich. Und ich stell da meine Lebenspunkte ein, die halt teilweise auch unterschiedlich sein. Es gibt einen Charakter mit mehr.
Mit einem mehr,
ja. Hat mich auch nicht davor bewahrt zu sterben. Aber er hat einen Punkt mehr. Und
er heilt sogar jede Runde einen.
Und es ist so, dass nach jedem Kampf, nicht?
Jede Runde. Nach jedem Kampf.
Stimmt. Jede Runde wäre göttlich. nochmal, also wir haben unsere Playerboards, da stelle ich meine Lebenspunkte ein und ich habe halt noch zwei Schieberegler, also zwei Klötzchen, die ich einstellen kann, einmal für die Energie, die ich ausgeben kann und einmal für den Block, den ich ausgeben kann. Und den stelle ich halt ein, also ne, meine Energie, ich kriege 3 Energie immer. Am Anfang.
Da könnte man den Schieberegler auf 3 stellen und jedes Mal, wenn man eine Karte spielt, den Schieberegler 1
oder 2. Ich mach das brav so.
Ja, das ist aber. Ich meine, das haben wir schon bei Harry Potter so gehabt, wo wir dann auch irgendwie Energie bekommen haben oder Schaden-Tokens bekommen haben, die dann einzeln. Man macht das, ich meine, man kann bis 3 zählen. Ne? Man macht das.
Aber was ich hier schwierig finde, ist, dass ich stelle rein, wenn ich nach Regeln spiele, stelle ich mir 3.
Nach Regeln.
Stelle ich mir 3 Energie ein und gebe die nach und nach aus.
Ja.
Wenn ich jetzt aber eine Energie davon nicht ausgebe, bleibt die nicht auf meinem Board und ich bekomme wieder 3 Energie dazu, sondern die verfällt.
Genau.
Genauso wie jeglicher Block, den ich einstelle, ist immer nur für die aktuelle Kampfrunde.
Genau.
Und danach ist der weg. Das ist für alle, die das Videospiel gespielt haben, ist das völlig normal.
Ja.
Ne? Die wundern sich da gar nicht. Ich war am Anfang total gefrustet, dass ich überhaupt keine Chance hatte zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht so die Superkarten, da spare ich mir meine Energie auf.
Ja.
Ne? Das hat sich für mich komisch angefühlt, für alle Leute, die das Videospiel spielen, die kennen das.
Genau, und ich meine, man verbessert sich in dem Spiel. Einerseits kann man seine Karten verbessern, indem man neue Karten mit reinbringt und sein Deck damit erweitert. Man kann sogar die Karten verbessern, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Man kann aber auch so kleine Gegenstände kriegen und Tränke. Tränke sind dann so Einmalsachen, so ziehe 3 Karten oder mach nochmal 2 Schaden oder sowas. Und man kann aber auch so kleine Relikte haben. Das sind dann so kleine Karten, die dann im Kampf mal was bringen. Zum Beispiel, dass man seine Energie speichern kann. Ja. Aber das ist total zufällig, ob man die zieht in diesem Run. Und ja, da müssen wir dann gleich auch nochmal drüber sprechen, warum das ein bisschen kritischer ist im Brettspiel als im Online-Spiel. Dass das alles so zufällig ist und so. Aber ja,
genau.
Können unseren Charakter verbessern.
Ja, also an sich, dass ihr einfach wisst, wir spielen 3 Akte. Also wenn man... Also man kann erstmal einen Akt spielen und dann überlegen, ob man weiterspielen möchte.
Bei oder? Slay the Spire treten unsere Helden an und wollen einen Turm erklimmen, um dann oben den Endboss zu besiegen. Und wir haben 3 Akte und wenn wir die einmal durchgespielt haben, können wir sogar den Modus, haben wir quasi den Modus für das... Es ist witzig, weil wir haben hier Modi, die wir freispielen für unsere physische Kopie von unserem Brettspiel. Quasi, wenn wir das einmal freigespielt haben... Zum Beispiel neue Karten, die man auch reinbringen kann. Dann haben wir diese Karten für alle zukünftigen Läufe freigeschaltet.
Aber das hatten wir ja noch nie.
Doch, wir haben das eigentlich jetzt nach unserem letzten Mal auf jeden Fall doch klar.
Wir haben Karten freigespielt?
Ja, das hätten wir jetzt im Nachhinein noch machen müssen, haben wir aber jetzt nicht gemacht. Wir haben uns jetzt direkt dran gesetzt, aber wir hätten jetzt Karten freigespielt.
Ah.
Weil wir auch ziemlich weit gekommen sind beim letzten Mal. Denn man, das ist witzig gemacht, im Spiel sagt man, okay, setzt euch ein Ziel, zum Beispiel Boss Akt 1, Boss Akt 2 oder Boss Akt 3 und dann ihr könnt nach jedem Akt aufhören und speichern, das ist auch nett gemacht mit den Speichertütchen und so weiter, kann man prima speichern. Und wenn ihr den Boss besiegt habt, könnt ihr entweder sagen, wir haben gewonnen und könnt euch freuen oder ihr könnt den zweiten Akt dann spielen oder den dritten Akt. Man kann auch, es gibt auch Regeln, dass man im zweiten oder dritten Akt direkt anfangen kann.
Aber dann hat man irgendwelche Verbesserungen, denke ich.
Genau, dann hat man am Anfang ein paar Verbesserungen, die man machen kann.
Vielleicht sollten wir uns das mal angucken, weil dann sehen wir vielleicht, was wir falsch gemacht haben.
Nein.
Oder was man vielleicht besser machen
Du musst ja trotzdem die Entscheidung treffen.
Ah, okay.
Du musst ja trotzdem entscheiden, was du verbesserst.
Ach, schade.
Ja.
Also. Wir haben
nichts falsch gemacht, das ist normal, so der Progress ist
ja,
so.
Genau, also der Progress ist
also,
da.
Also wir steigen diesen Spire hoch. Diesen,
ja, es sieht eher aus wie ein Weg, den wir lang gehen.
Es ist ein gewundener Turm, den wir hochsteigen und dann haben wir so einen Pfad und dann können wir entscheiden, ob wir jetzt einen kleinen Kampf haben wollen, einen Elite-Boss-Monster-Kampf
nicht
haben
Nicht immer
wollen.
Ganz, sondern wir
haben
gehen,
so Pfade.
Genau, wir haben Pfade und auf den Pfaden kommt, und das ist auch zufällig, was Gutes, was Schlechtes, was nicht ganz so schlimm.
Ein Lager voll, wo man mal ausruhen kann und seine Karte verbessern kann oder ein Shop.
Und diesen Weg gehen wir eigentlich hoch und können manchmal zwischendrin halt überlegen, ob wir eine Abzweigung nehmen, um etwas zu verändern.
Genau. Aber meistens müssen wir kämpfen auch.
Ja.
Und es ist kein Boss-Battler, so wie Eons End, womit wir es nochmal vergleichen werden, glaube ich, aber, sondern es ist, wir haben kleinere Kämpfe, wir können Elite-Kämpfe haben und wenn wir sie nicht vermeiden können. Und wir haben am Ende des Akts auf jeden Fall einen Boss.
Ja, und es ist so, dass jeder von uns kriegt eigentlich eigene Gegner. Aber es ist so, dass wir alle auf alle Gegner, meistens unsere Angriffe auf alle Gegner machen können. Das heißt, wir können uns überlegen, ob wir zusammen erstmal ein oder zwei ausschalten und nicht jeder nur so ein bisschen Schaden auf einen Gegner macht. Es gibt einige Gegner, die auf alle hauen, aber die meisten Gegner machen halt auch nur Schaden bei dem Held, bei der Heldin, bei der sie liegen.
Genau, gerade bei den normalen Gegnern, die werden in eine Reihe gelegt, die spawnen dann auch nochmal ihre Verbündeten. Oft sind das dann so viele kleine, ich weiß nicht, am Anfang sind Schleime
oder Goblins.
Gremlins. Genau, und später, also die gerade die Elite, die spawnen vielleicht auch was, in dann die Reihen gleichmäßig, aber bei den Eliten hast du auch öfters mal sowas, dass die auf alle schlagen. Und die Bosse schlagen sowieso immer auf alles, beschwören manchmal auch Minions, so kleine Helfer. Ja. Also nicht jetzt die gelben Minions.
Und wie so üblich in so Spielen gibt's halt irgendwie, man kann extra Stärke kriegen, man kann etwas kriegen, wo der nächste Angriff doppelt ist oder wo was abgezogen wird beim nächsten Angriff. Also es gibt positive und negative.
Ein paar Statuseffekte. Und hier sind schon mal die ersten zwei Unterschiede zu der Online-Variante. Wir haben einerseits Multiplayer. Das Online-Spiel ist ein reines Singleplayer. Du kannst nicht Multiplayer machen und hier kann man es. Und hier kann man sich absprechen. Und das ist auch die große Stärke von dieser Brettspiel-Variante. Und wir haben das Kampfsystem dann doch ein bisschen vereinfacht. Ich meine, beim Videospielen kann man halt Werte haben wie 100 Lebenspunkte, 200 Lebenspunkte, 300 Lebenspunkte, auch für den Charakter. Und dann haut das einmal für 10 oder für 20 oder für 50.
Okay.
Man kann das genauer skalieren, ne? Weil das Bookkeeping, das Upkeep ist natürlich auch am PC, wird das einfach im Videospiel.
Ja, im Hintergrund gemacht.
Im Hintergrund läuft das und hier musst du halt selber mitrechnen. Deswegen haben wir auch nur 9 Lebenspunkte oder 8 Lebenspunkte. Ne?
Ja, 10.
Nee, 9. Du hast 9, glaube ich.
Ah, okay.
Ich glaube, du hast 9. Glaube ich. Weiß ich nicht.
Nee, es waren 9. Ist ja richtig.
Und so dass das alles, der Scale ist ein bisschen kleiner. Und wir kriegen auch keine Lebenspunkte mehr dazu. Wie im Videospiel kriegt man ab und zu mal Lebenspunkte dazu. Hier wäre es zu mächtig. Stattdessen bleiben einfach die Gegner auch auf dem gleichen Niveau mehr oder weniger und werden halt schwieriger auf anderem Weg. Klar kriegen die mehr Lebenspunkte in den höheren Akten, aber im Grunde ist das... skaliert das dann mehr. Deswegen man auch mehr auf Block aufpassen muss, noch mehr als im Online-Spiel, denke ich, glaube ich.
Ja, das hat uns zum Schluss das Genick gebrochen.
Ja, obwohl wir dann zum Schluss auf Block gegangen sind. Aber wenn der Block nicht kommt, wenn man braucht, dann hat man ein Problem. Aber das ist
genau, weil ich kann halt nichts ansparen. So. Ne? Also ja. Das ist nochmal, es ist ungewöhnlich für Brettspieler.
Auch da, es gibt auch eine Karte, es gibt auch einen Gegenstand, den hatten wir im Shop, hätten wir den kaufen können, der sagt, du kannst deinen Block mitnehmen, aber da wir eh immer zu wenig Block haben.
Ja.
Müssen wir dann halt jede Runde generieren.
Genau. Für alle, die das Videospiel gespielt haben, ihr werdet Items wiedererkennen. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, als ich mein Playerboard gepostet hatte vom allerersten Mal, wo wir es gespielt haben, da hatte ich das Eis. Und dann haben einige Leute sofort geschrieben, oh, Eis, bestes Item.
Da kann man seine Energie...
Da kann man endlich seine Energie speichern.
Weil willst du ja nicht, brauchst ja nicht.
Du doch.
Du alles aus. Ach ja, du vielleicht.
Doch.
Ja, ja.
Dann kann ich mehr planen. Dann bin ich nicht ganz so dem Glück ausgeliefert.
Ist man auch hier nicht, wenn man sein Deck vernünftig gebaut hat. Ja, und nach jedem Kampf kriegt man nämlich meistens ist das so, dass man dann nach jedem kleinen Kampf 3 Karten zur Auswahl kriegt und dann eine davon aussuchen und in sein Deck tun. Man kann das auch skippen. Also, wenn man will, könnte man das auch nicht machen, aber da gibt's auch keine Entschädigung für,
ja, wenn
man das nicht tut.
Oder man bekommt ein bisschen Geld oder einen Trank oder sowas.
Genau.
Je härter die Gegner sind, ganz normal, umso besser ist natürlich
die Beute,
die man bekommt. Dazu gibt es goldene Karten, die noch mal viel besser sind,
ja, als
so die normalen Karten. Und, was der Björn ja gerade schon einmal angesprochen hat, ist, wir können unsere Karten verbessern. Das macht man nicht so häufig. Also ich hatte jetzt irgendwie, was hatte ich gesagt?
Man kann theoretisch an jedem Lagerfeuer, und es gibt 3 Lagerfeuer mindestens, die man treffen könnte.
Ich glaube, ich hatte 10 Karten oder so verbessert.
Ja, am Ende. Und wir waren am Ende von Akt 3.
10 oder 12 Karten verbessert. Und es ist so, dass jede Karte hat halt eine Rückseite. Deswegen sind alle Karten auch in Hüllen.
Die mitgeliefert werden.
Weil es ganz wichtig ist, dass man halt die aktuelle Kartenseite, die man spielt, vorne hat. Und das ist so ein bisschen umständlich, aber es ist trotzdem in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das stört mich besonders. dass ich halt gucken muss.
Dafür gibt es diese Verbesserungsübersicht, die wir nicht genutzt haben, aber es gibt ein eigenes Buch, wo die verbesserten Seiten alle aufgedruckt sind von jeder Karte. Hättest du also auch das Buch durchblättern können, wo dann drin steht, von den vier Charakteren, wie die Rückseite aussieht, okay, anstatt die immer rauszuziehen und zu überlegen, natürlich, was sie verbessert. Also hätte man machen können.
Aber wenn du mit 3-4 Leuten am Tisch sitzt, bräuchte eigentlich schon fast jeder dieses Buch oder ja, man macht da mal Kopien oder sowas von, dass jeder kopieren, einlaminieren, dann kannst du das zu jedem Charakter mal mit dazugeben.
Kleiner Strategietipp. Ich denke, es ist sinnvoll, die Verteidigungskarte zu verbessern am Anfang, weil die Rückseite macht nämlich noch eine ganz besondere Art, gerade im Mehrspiel, also im Singleplayer weiß ich nicht, aber im Mehrspielerspiel ist das ganz wichtig. Normalerweise macht man ja einen Block mit einer Verteidigungskarte. Da spielt man einen Block und kann dann quasi einen Schaden weniger bekommen, wenn man dann geschlagen wird. Aber hier bei der Rückseite ist es dann noch so, diesen Block kannst du jedem Spieler geben, also dir selber oder jemand anderem. Und dann kann man besser planen, wen man besser schützt.
Genau,
das. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen sagte ich Block, Block, wir brauchen Block.
Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass wenn du mit mehreren Leuten spielst, du halt viel mehr Synergien hast. Ne?
Einmal das Focus-Fire ist wichtig. Ne? Du kannst halt sagen, okay, wenn wir jetzt alle auf den draufgehen, ist der komplett raus und macht nie wieder Schaden zurück. Das funktioniert besser mit 2 oder 3 Leuten oder wahrscheinlich sogar dann 4 Leuten.
Ja.
Das sollte auf jeden Fall...
Deswegen war ich so verwundert, dass die BGG-Community im Moment noch sagt, dass es am besten zu zweit ist. Weil natürlich ist es zu zweit schneller.
Ja.
Ich fand die Synergien aber im Dreier- und Viererspiel viel besser.
Ja, das ist auch der große Kritikpunkt, den viele, die vom Videospiel kommen werden, haben werden. Boah, das dauert mir zu lange.
Ja.
Also das, was wir brauchen halt, das, was man... Wo man das Spiel komplett durchspielt, einmal brauchen wir für einen Akt mit 3 Leuten auf jeden Fall.
Ja,
das heißt, also wenn man das schon besser kann, es dauert einfach länger.
Genau, also wir
aber
haben.
Das ist ein Brettspiel, das ist halt so.
Wir haben halt zu zweit durchgespielt und haben, glaube ich, 5 Stunden ungefähr gebraucht.
Ja. Aber wir, ja. Und wir haben auch noch nicht alles gesehen von allen Akten, aber generell waren wir schon recht flott. Also wir haben uns auch abgesprochen, was wir wie wo machen und was wir genau verbessern. Wir haben da schon ein bisschen überlegt. Und das machst du beim wenn du das spielst online oder das heißt online, also digital spielst, dann sagst du halt, klick, 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 fertig.
Ja, ja.
Und das geht halt einfach viel schneller und dann hast du halt nochmal einen Run schneller gemacht als so. Ein normaler Run dauert halt auch 40 Minuten, wenn du weit kommst. Wenn du nicht weit kommst, nicht. Und manchmal sagst du in digitalen Spielen sagst du auch schneller, oh, jetzt habe ich hier so reinbekommen, oh, jetzt breche ich dem oder jetzt lasse ich mich tot gehen und fange von vorne an.
Ja.
Das machst du halt im Brettspiel mit Leuten weniger, ne? Und deswegen dauert es halt länger, weil du auch länger überlegst und achtsamer spielst, würde ich mal so sagen. Was, wie gesagt. Ja.
Ich hatte ein bisschen Angst vorm Upkeep, weil ich halt auch gelesen hatte, das wäre so kompliziert und sonst irgendwas. Und das muss ich sagen, das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Ich bin aber immer jemand, das müsst ihr euch im Hinterkopf behalten, die halt das Videospiel nicht gespielt hat, richtig? Ja. Und das bedeutet natürlich, wenn ich das Videospiel im Hinterkopf habe, dann ist das Upkeep an einem Brettspiel natürlich extrem.
Ja.
Wenn ich jetzt mir aber überlege, dass ich das mit einem Dungeon Crawler vergleiche, dann habe ich weniger Upkeep als bei Gloomhaven.
Genau. Nett ist, also Monster können so 3 verschiedene Angriffsmodi haben. Die können entweder immer das Gleiche machen oder die können quasi so eine Leiste lang gehen. Du machst in der ersten Runde das, in der zweiten Runde das, in der dritten Runde das und in der vierten Runde fängst du wieder oben an. Dann schiebst du mal so einen Regler runter. Dann weißt du, okay, der haut erstmal drauf, dann blockt der, macht er sich stark. Dann versucht der Debuffs zu machen und dann fängt er von vorne an. So ungefähr. Dann macht er mal so eine Routine ab. Oder die haben halt sowas wie bei 1, 2 macht er das, bei 3, 4 macht er das, bei 5, 6 macht er das. Und dann musst du einmal würfeln und dann für alle. Und dieser Würfel ist aber auch noch ganz wichtig für Gegenstände. Manchmal triggern Gegenstände von dir oder auch deine Angriffe. Ja. Ich habe auch schon Angriffe gesehen. Du weißt dann, okay, jetzt ist eine 3 gewürfelt worden und die 3 gilt jetzt für alle. Das heißt, alle machen ihren 3er-Angriff. Alle Monster und alle Charaktere. Gegenstände, Charaktere auch. Dann weißt du dann, okay, bei der 3 triggert mein Angriff nicht, dann mache ich den auch vielleicht nicht.
Oder ich kann jemandem eine Stärke geben bei 1, 2 oder 3 oder sowas. Also es gibt auch später Items.
Was das System wirklich dann gut macht, ist, du hast halt Monster in einer Reihe, die auch in einer bestimmten Reihe spawnen, und du weißt dann genau, okay, bei einer 3 macht der eine das und der andere das. Und dann hast du halt auch die Synergien unter den Monstern, sodass sie sich gegenseitig helfen können. Es gibt sowieso bei Slay the Spire, es gibt so einen Ritter, der hat immer seinen Kleriker dabei, der ihn heilt und der Ritter schildert den. Und das hast du ja auch nett gemacht. Und das hast du, also diese Synergien hast du mit dem Würfel einfach auch super simpel gemacht. Ne? Du würfelst und dann macht der eine das und der andere macht automatisch das. Oder beide machen was anderes. Und das ist schon richtig gut gemacht mit einem Würfelwurf. Halt bei allen bestimmen. Klingt unindividuell. Aber andererseits macht das halt genau die KI, die rudimentäre KI, macht dann genau, okay, wir machen jetzt dieses Angriffsformat und alle in der Reihe wissen oder alle Monster wissen, okay, wir machen jetzt diesen Angriff und machen halt zusammen, synergieren zusammen. Das ist mit wenig Aufwand gut gemacht.
Weil natürlich die Monster, die ausgelegt werden mit den Begleitern, das ist ja immer gleich und das kann man ja dementsprechend streamlinen, dass man halt einfach sagt, okay, wir wollen die Gruppe halt nicht komplett tot machen, sondern wenn die zu zweit da liegen, macht der eine halt bei 1 einen starken Angriff, bei 1, 2, 3 und der andere bei 4, 5, 6.
Und da gibt es auch Variationen. Also du hast immer ein Monster und das Monster sagt dann, ich spawn aber noch meine Kumpels mit. Und die können dann auch gleich oder stärker sein. Und witzigerweise gibt es auch unterschiedliche Varianten. Dann ziehst du halt einen von zwei möglichen Läusen oder wie die heißen. Oder von den Kieferwürmern gibt es dann zwei verschiedene Visionen davon, die dann unterschiedlich auch den Würfel einfach haben, sodass da auch Varianten, dass du nicht immer damit rechnen kannst, dass du genau den Wurm bekommst, der genau das macht. Also es ist schon mit wenig Aufwand viel gemacht. Und das ist auch das coole gestreamlinete. Die haben es wirklich, es gibt mehr Debuffs im Computerspiel als hier. Und hier sind die Debuffs aber so runtergebrochen, dass du halt nur Schwäche und nur Verwundung hast, sodass du dann nur zwei Debuffs hast, anstatt 3, 4, 5, die dann auch kleinteiliger sind im Online-Spiel. Das haben die für ein Brettspiel halt wirklich gut runtergesetzt. Ja.
Und der normale Upkeep ist halt einfach auch nur, ich mache halt meine Energie auf 0 oder auf 3, je nachdem, ob Ende oder Anfang. Genauso meinen Block, den ziehe ich einfach ab vom Schaden, den ich habe. Und ansonsten mache ich mir den Schaden. Das ist total simpel. Das ist alles mit Klötzchen auf meinem Playerboard. Ich fand das Upkeep jetzt nicht so schlimm. Was ich toll fand, und das ist ja auch genauso im Videospiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ich mir halt immer aus 3 Karten eine Karte aussuchen kann. Also ich habe ganz, ganz selten, dass ich einfach die Karte nehmen muss, die kommt. Sondern ich habe fast immer die Möglichkeit, mir aus 3 Karten was auszuwählen. Das finde ich relativ gut, weil dadurch wird das natürlich strategisch. Und wenn ich mir jetzt selber überlege, warum das ein Weight von 3 hat, liegt es sehr wahrscheinlich an diesem Aspekt, dass ich natürlich schon mir eigentlich genau überlegen muss, in welche Richtung soll mein Deck gehen und in welche Richtung will ich es aufbauen. Und das ist natürlich schon etwas, man lernt seinen Charakter einfach kennen, indem man ihn spielt. Ne? Und dann merke ich halt, okay, ich will vielleicht mehr in die Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen und suche mir dementsprechend die Karten raus, versuche das natürlich dann zu machen und dann merke ich vielleicht beim Spiel, ach nee, das ist viel besser und dann habe ich vielleicht auch noch die Chance umzuswitchen und ein bisschen was anderes zu machen.
2 Worte noch zu dem, und dann höre ich auf mit dem Vergleichen zum Online-Spiel und konzentriere mich voll auf das Brettspiel. Einerseits haben die das wirklich gut umgesetzt. Die haben wirklich das Spiel und die, wie die Monster und die Helden funktionieren, haben die wirklich gut umgesetzt, sodass man es wiedererkennt und dass man sagt, ah ja, cool, coole Umsetzung, cool gemacht. Und Snecko ist Snecko. Weil Eingeweihte werden wissen, was es macht. Und es macht es halt ein bisschen anders, weil es halt nicht so funktionieren kann wie im Computerspiel. Das haben die wirklich, wirklich gut umgesetzt. Und das andere ist dieser Progress, ne, dieses Voranschreiten, dieses Deck verbessern. Ich habe das Gefühl, dass einige Sachen nicht so gut funktionieren online. Also online hast du meistens für jeden Charakter, für jeden der 4 Charaktere, die es da gibt, hast du 2, 3 gute Wege, meistens sogar noch da noch Variationen. Das heißt, du hast dann also für jeden Charakter so 4, 5 verschiedene Pfade, die du gehen kannst. Dann sagst du, ich nehme nur die Karten oder ich nehme nur die Karten auf meinem Weg dahin und werfe dann die anderen raus. Und dann kannst du deinen Charakter dahin bauen. Was mir jetzt aufgefallen ist, meiner Meinung nach gibt es weniger, also es ist eingeengter. Und die Wege sind auch nicht gleich Gewicht. Das sind die im Videospiel auch nicht unbedingt. Aber es gibt ja meiner Meinung nach dem, was ich jetzt so gespielt habe, gibt es Wege, die rentieren sich nicht so im Brettspiel. Aber das muss man dann rausfinden.
Man muss ja natürlich auch einfach sagen, dass du im Videospiel ja viel schneller und viel einfacher den Charakter einfach mal durchprobierst mit einer Strategie. Ja. Und hier dauert es halt einfach länger. Ne? Es dauert einfach 4-5 Stunden, bis ich merke, okay, den Endboss von 3 kann ich mit meinem Deck nicht schaffen. Ich sehe keine Möglichkeit, wie das klappen soll. Das muss ich irgendwie anders machen. Ne?
Aber ich meine, dieses Spiel hat ja Suchtpotenzial, das muss ich doch nochmal sagen. Wenn du das Videospiel hast und dann sagst du, okay, heute probiere ich diesen Pfad aus und hast dann eine Karte für diesen Pfad, zwei Karten für diesen Pfad, also für diesen A zu spielen, und dann kriegst du aber irgendwas rein und denkst, ah, okay, ist versaut, ne, kriege ich nicht mehr hin. Dann hast du aber, oh, eine goldene Karte, die das und das macht. Ja, okay, das will ich jetzt trotzdem noch wissen, wie es weitergeht und wie ich damit zurechtkomme und so weiter. Also das ist mehr so, ich nehme dann doch, was ich für Gegenstände, Kombis bekomme auf dem Weg und überlege dann doch nochmal weiterzuspielen und das damit zu versuchen. Ne? Und das machst du halt schneller und öfters im Videospiel.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass gerade in der Verbindung mit den anderen Charakteren gibt es vielleicht doch mehr Wege, als man jetzt sieht, weil ich natürlich dementsprechend die Synergien nutzen kann. Also wenn du einfach überlegst, Robert und ich zusammen, ich mit den super starken Angriffen und Robert
verwundet die Feinde vorher und
und ich habe immer den doppelten Angriff.
Ja, das war richtig.
Und davon
stark.
Hatte der 2 Karten oder so auf der Hand. Und wir konnten das richtig dahin planen, weil ich diejenige war, die Karten auf der Hand behalten konnte. Das heißt, ich konnte mit meinen großen Angriffen warten.
Ja, die Seherin heißt die, glaube ich, ne?
Ja, bis das geklappt hat. Und das ist halt etwas, wo ich denke, ja, wenn du den Charakter nur für sich siehst, gibt es vielleicht weniger Wege. Aber dadurch, dass du ja vielleicht mit unterschiedlichen Charakteren zusammenspielst, und ich würde im Moment sagen, dass, glaube ich, 3 vielleicht sogar der Sweet Spot sein könnte.
Ja.
Weil es einfach so zwischen absprechen und nicht absprechen und Synergien nutzen, ist mir zu 2 zu wenig. Auch wenn schnell geht, also man schneller spielt, finde ich die Synergien zu 3, glaube ich, besser.
Ja.
Und zu 4 dauert es ein bisschen länger. Ne? Also dementsprechend 4 Schnellspielende oder ich glaube 3 ist so mein Sweet Spot.
Da hast du natürlich einen richtigen Punkt. Ne? Von den 4 Charakteren, der Eiserne, was so ein bisschen tanky, Heiler, Anfänger ist, der sich selber quasi stärker macht und wenige starke Angriffe draufhaut und dann auch den Gegner vorher verwundet, um dann selber einen starken Angriff zu machen. Wenn du das mit deinem Charakter, der Wächterin, dann machst, wo du dann die da gibt's schon ein paar, aber ich weiß nicht, wie viel das trägt. Die Stille zum Beispiel ist so ein Roguelike-Charakter, die eigentlich viele kleine macht und Gift. Ob das dann synergiert, weiß ich nicht. Das Defekt, das ist so ein Roboter-Charakter, witzigerweise.
Na, ich meine, wir hatten das jetzt zum Schluss zum Beispiel schon, dass es cool gewesen wäre, jemand dabei zu haben, der viele kleine Angriffe mal macht, weil wir immer große Angriffe teilweise verschwenden mussten, um den letzten Lebenspunkt wegzukriegen.
Stimmt, da wäre dann...
Ne? Da wäre jemand, der so, wir machen die Großen. Und also dementsprechend...
Messer werfen, die Stille wäre dann cool gewesen.
Ja, und das ist etwas, was ich bei Deckbildern mit Charakterbildung selten habe.
Ja.
Ich habe jetzt schon Lust, das weiter auszuprobieren. Also ich will eigentlich weiterspielen. Ich will gucken, wie die anderen Charaktere funktionieren. Ich habe meinen einen Charakter noch nicht perfekt gespielt. Ich habe Lust darauf, es auszuprobieren. Wie ist das denn, wenn ich das in der Kombination mit den Charakteren spiele? Wie ist es denn, wenn ich jetzt mal versuche, nachdem ich jetzt das erste Mal komplett durchgespielt habe und weiß, wie hart das wird, würde ich jetzt ja das erste Mal schon komplett neu bauen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ungewöhnlich für Brettspiele ist.
Ja.
Ne? Also dieses, wenn man sich auf Slay the Spire einlässt, dann ist es, glaube ich, halt auch einfach eine Sache, dass das wird kein Spiel sein, was ihr einmal durchspielt, sondern nach dem einmal durchspielen weiß man erst, okay, es kann in die und die Richtung gehen und vielleicht muss ich da mehr machen und dann muss man das wieder ausprobieren.
Man will es auch von Anfang an durchspielen. Das ist wirklich auch schön gemacht, dass man diesen Aspekt einführt. Und es gibt dann, wenn man es einmal durchgespielt hat, ne, es gibt ein paar Errungenschaften, da gibt es auch ein runterladbares Blatt. Es gibt Freischaltungen, sodass man für die einzelnen Charaktere Sachen freischalten kann. Ne? Also das würden wir jetzt nochmal machen. Weil wir haben es jetzt Und da muss man sagen...
Kriegen wir das auch, nachdem wir den Boss nicht besiegt haben?
Ja, wir kriegen quasi eine Freischaltung plus jeden Akt, den wir geschafft haben. Das heißt, wir würden hier direkt 1, 2, 3... Fast die Hälfte, ja, wir würden die Hälfte freigeschaltet bekommen, fast von einem Charakter. Es wären auf jeden Fall jetzt schon mal eine Karte mehr für die Leute, für unsere Charaktere, die wir gespielt haben. Und wenn wir das alles durch haben, dann können wir farblose Karten, die für alle gelten, reinbringen. Und man kann den Akt 4 freischalten, sodass man dann das noch schwieriger machen kann. Da muss man 3 Schlüssel sammeln. Das ist übrigens wie im Spiel. Und ich habe letztens mich mit Robert unterhalten, weil er meinte, ach, man kann Schlüssel sammeln für einen 4. Akt. Und er hat das auch schon gar nicht mal so unoft gespielt, ne? Und ja, und das ist dann richtig hart. Und dann gibt's dann auch noch, es gibt auch wie beim klassischen, bei dem klassischen Legacy-Spiel gibt es, Kartenstapel, wo Stopp drauf steht, erst öffnen, wenn Bedingungen erfüllt ist.
Das ist dann richtig hart. Also ich fand. Nee,
richtig hart. Dann ist richtig hart der Aufstiegsmodus, wo es dann nochmal, wenn du es geschafft hast, alle 3 Akte, dann fängst du von vorne an und dann werden die Monster härter und du musst mit deinem Charakter immer weiter spielen.
Okay, also mir hat das jetzt so schon gereicht.
Es hat schon sehr viel drin.
Es ist schon relativ hart. Was ich ein bisschen zu krass fand, war der Unterschied von Akt 1 zu Akt 2. Das fühlte sich direkt so viel härter an. Also Akt 1 war die ganze Zeit so, wir spielen hier schön vor uns hin und es klappt alles und ach, überhaupt kein Problem. Ne? Man ist mal ein bisschen Lebenspunkte runtergegangen, aber war alles okay.
Genau.
Wir fangen den zweiten Akt an und gefühlt war ich die ganze Zeit tot. Ich habe auch die ganze Zeit gejammert, ne? Dass wir das nicht schaffen und ich bin gleich, sterbe gleich und so weiter. Ich hatte den ganzen Akt das Gefühl...
Martina aber immer, also es ist auch bei Gloomhaven, aber immer, wir können direkt aufhören. Nein, wir versuchen das jetzt und dann schaffen wir es.
Ich hatte aber den ganzen Akt 2 das Gefühl, dass ich knapp an der Kante bin. Also es war eigentlich immer spannend, ne? Also, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, das kann hier nicht klappen. Die machen so Riesenangriffe und wo ist mein Block und ich kann nicht mehr und Hilfe. Und es war wirklich so, dass wir teilweise im zweiten schon nur auf 2 Leben runter waren oder so. Und es wirklich wichtig war, sich zu heilen und keine Karte zu verbessern.
Ja.
Na, also, und diesen Unterschied fand ich sehr hart. Zwischen 1 und 2. Zwischen 2 und 3 war der zwar auch hart.
Ja.
Aber ich fand es nicht so schlimm wie zwischen 1 und 2. Oder ich war vielleicht einfach schon so drauf gepolt. Also auch im zweiten, ich habe nicht das Gefühl, also der erste Kampf ging bei uns ganz gut, ne, weil wir natürlich dann auch dementsprechend hart schon vorbereitet waren. Weil das Deck sich ja immer weiter verbessert.
Also wie in keinem anderen Deckbilder, den man so als Brettspiel spielen kann, du verbesserst dein Deck ständig.
Und das ist ein gutes Gefühl.
Das ist ein richtig gutes Gefühl, ne?
Und das ist halt so etwas, wenn ich mir Eons End angucke, was halt diesen klassischen Markt hat, wo ich mein Deckbuilding, ich muss mir, bevor ich überhaupt spiele, schon überlegen, welche Karten suche ich mir für den Markt aus, damit ich dann damit mein Deck baue und nach einem Akt ist es dann ja auch weg.
Ja.
So, hier, also nach einem Bosskampf.
Bei Legacy zum Beispiel, bei Eons End Legacy, was auch in ähnlichem Progress dann hat, dann hast du aber immer den Markt, den du dann irgendwie mit 2 Sachen austauschen kannst.
Genau, aber mein
das
Deck
fühlt sich so behäbig an, im Gegensatz zu dieser Leichtigkeit einfach.
Nee, und mein Deck bleibt ja nicht so, wie ich es gebaut habe, sondern ich muss mir dann ja im nächsten wieder mein Deck anfangen zu bauen. Ja, hier bleibt mein Deck und
man optimiert das kleiner, aber stetig.
Genau.
Das ist wirklich gut gemacht.
Und es ist ein richtig gutes Gefühl.
Ja.
Also wirklich.
Ja, also Deckbuilding ist hier richtig gut und man weiß dann, jetzt haben wir gerade einen Kampf gehabt gegen die und die. Und wenn du dann später mehr spielst, weißt du, aha, gegen die muss ich auf jeden Fall auch was haben. Und wenn da kommt, hier bin ich so am Popo. Und dann, also du hast diese kleinen Verbesserungen immer mehr.
Ja.
Das ist wirklich gut gemacht. Und das war wirklich dann auch irgendwann lernst du deine Decks. Lernst du die Gegner, wenn du die alle kennst und weißt, dafür hast du dann diese anderen Modi wie den Aufstiegsmodus. Das ist super witzig. Du kannst Errungenschaften, so wie bei einem klassischen Steam-Spiel kannst du nicht Steam-Errungenschaften machen, du kannst ja Dinge ankreuzen, wie zum Beispiel, erreiche das Stärke-Limit von 8. Du musst dich 8-mal mit Stärke buffen, einfach nur im Spiel.
Das, ja, das, das, krieg, das habe ich einmal fast gehabt.
Fast, ne? Aber ja. Du musst halt konkret darauf hinspielen.
Und dann ja, kannst du, das wäre mit meinem relativ gut
ist einfach möglich. Nur ein Kreuzchen. Und bei Steam ist es ja auch nur so ein Achievement, wo du dann sagst, okay, ja. Das habe ich, da habe ich bei Steam lange drauf hingespielt. Das Spiel gewinnt Akt 3 mit einem Deck aus 5 oder weniger Karten.
Oh ja, da kann ich mich dran erinnern, dass da du darauf wirklich hingespielt hast.
Bei dem Steam, das
hat lange gedauert.
Genau, aber du kannst halt, das hast du hier auch. Bringt okay. Halt, also, ja. Und du hast den Run des Tages hier. Du kannst einen positiven und einen negativen Aspekt auswürfeln oder auch frei wählen und dann kannst du damit starten. Also es gibt.
Ja. Also das Ganze, Spiel.
Die ist eine riesige Box.
Genau, also man muss jetzt auch einfach mal dazu sagen, wir haben im Moment eine Retail-Version hier und wir haben die Collector's Edition hier.
Ja.
Die Collector's Edition hat eigentlich nur in Anführungszeichen Metallgeld und Matten.
Was man nicht unbedingt braucht.
Was man nicht unbedingt braucht. Und es gab halt bei Kickstarter eine Erweiterungsbox mit ein bisschen mit Foilkarten.
Da waren Glitzerkarten drin, das braucht man auch nicht. Die habe ich auch direkt in der Schachtel gelassen. Und es gibt eine witzige Sache, die ist halt Kickstarter Exclusive Content. Du hast halt irgendwie die Karte Kralle für das Defekt. Also eine Karte wird dann durch eine andere Kralle ausgetauscht und du tust noch mehr Krallen ins Deck rein, sodass man ein klassisches Krallendeck bauen kann aus dem Online-Spiel. Aber das braucht man auch nicht wirklich.
Genau. Ne? Und dazu muss man sagen, dass wenn wir hier von der Retail-Version sprechen, die ist relativ teuer. Ne? Ja. Also wir haben einen OVP-Preis von 130 Euro ungefähr, 129 oder
ja,
so.
Ja, kriegt man es für 120, habe ich gesehen, aber ja, ne? Das ist schon,
also,
schon teuer.
Es ist ein relativ teures Spiel. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es sind Sleeves für alle dabei.
Für alle Spielerkarten
genau,
dabei.
Genau, für alle spielenden Karten sind Sleeves dabei und wir haben Einsortierboxen dabei.
Ja, und ne? Ein Storage, also Divider zum Storagen.
Genau, Speichern.
Ja, und genau. Kartentrenner zum Speichern. Ja,
genau. So. Ne? Also es ist schon alles so aufgebaut, dass du halt auch wirklich speichern kannst. Du kannst aber natürlich nicht eine Kampagne spielen mit Akt 1, 2, 3 und zwischendrin mit jemand anders leicht einfach mal Akt 1 spielen. Ne?
Also, du kannst 2-2 spielen wahrscheinlich. Aber
dann sind ja auch die Items so ein bisschen.
Ja, stimmt, die Items sind dann irgendwie.
Aber das wäre alles. Also
es ist möglich, aber.
Genau.
Also fotografiert halt einfach alles zur Not. Aber ja.
Ne? Aber das ist so ein bisschen schwierig, wenn du aber eh normalerweise in einer Gruppe sowas hauptsächlich spielst.
Ja gut, du hast an einem Abend hast du mindestens 2 Akte durch oder bist tot.
Ja. Für 3 Akte braucht ihr schon eher ein bisschen nachmittags schon anfangen zu
spielen. Der 4. Akt ist, ich spoiler nicht, der ist aber nicht so lang wie der 3. oder 2. oder 1.
Okay. Der 3. war bei uns auch nicht so lang, weil wir einfach allen Kämpfen aus dem Weg gegangen sind und den letzten den Boss sehr Boss. Schnell verloren haben.
Nein, gar nicht mal so schnell. Wir haben ja schon halb runter gehabt, einen von den beiden Donuts. Den Donut und den
DKD. Nicht halb runter, der hatte
100 Leben und wir haben den auf 50 bestimmt runter.
Nein! Der war bei 80. Ich habe ein Schlussfoto gemacht. Ich kann gerne nachgucken. Wir hatten den nicht viel runter.
Ja, weil du keinen Block hattest. Ich hätte das noch eine Runde überlebt, aber du nicht. Mehr Block, wir brauchen Block.
Ja, aber dementsprechend, es ist ein relativ teures Spiel. Ich würde es im Moment, glaube ich, also ich habe total viel Spaß an dem Spiel, obwohl Deckbuilding nicht unbedingt meine Lieblingsmechanik ist.
Das stimmt, das ist nicht Martinas Lieblingsmechanik.
Aber was ich hier halt cool finde, ist, dass ich nicht am Anfang überlegen muss, wie stelle ich mein Deck zusammen, sondern dass der Progress nach und nach kommt. Ich lerne mein Deck kennen, indem ich es spiele.
Ja.
Und kann dann nach und nach mein Deck verbessern und sehe halt auch relativ schnell, was meine Verbesserungen für Auswirkungen haben. Und das ist ja das, was mich beim Deckbuilding so stört, wenn ich das halt am Anfang machen muss.
Ja.
Ne? Also ich muss am Anfang entweder mir den Markt zusammensuchen oder ich muss am Anfang mir mein 100-Karten-Deck bei Magic Commander zusammenstellen und muss dann halt auch eigentlich wissen, wie die Synergien sind.
Ja, ja.
Deswegen
ja.
Meckere ich ja immer,
dass ja ich... Deckbuilder ist ja auch nicht, Magic ist ja auch kein Deckbuilder in dem Sinne.
Ja, aber ich muss mein Deck zusammenstellen.
Ja, nein. Ja, aber ja. Ne? Ja.
Das habe ich hier halt nicht.
Die Diskussion fange ich nicht an.
Das habe ich hier halt nicht, sondern ich sag das ja aus meinem Laienmund Trading Card Games.
Ja.
Bei Trading Card Games schon.
Ja, ja.
Und trotzdem hier durch diesen stetigen langsamen Progress macht mir das Spaß zu gucken, wie ich meinen Charakter besser spielen kann und wie ich mein Deck Stück für Stück verbessere, weil ich kriege eigentlich immer nur ein oder zwei Karten rein und dann spiele ich wieder einen Kampf und sehe, wie das funktioniert.
Ja.
Und dann kriege ich wieder eine Karte rein. Also es ist ein ganz langsamer, stetiger Progress. Und das finde ich cool und das macht mir Spaß, es weiter auszuprobieren. Ich bin jetzt auch nicht total gefrustet.
Nö. Na? Was auch wirklich schön ist und was das Spiel schön macht, ist, ja, es ist am Anfang, wenn du es schon einigermaßen kannst, dann hast du die ersten Kämpfe, die sind dann halt so, dann sind sie halt weg, bevor du dein Deck überhaupt richtig einmal durchgezogen hast, ne? Ja, und dann hast du auch schon gesagt, was ist denn das vielleicht so leicht?
Ja, aber Akt 1, dann kommt Akt 2.
Dann kommt Akt 2, ja. Und, aber beim ersten Mal, wo wir Akt 1 gespielt haben, war es auch nicht ganz so leicht. Da hat man auch erstmal, war nicht in Gefahr oder schwierig. Aber man muss auch bedenken, die Lebenspunkte sind eine Ressource, die sich eigentlich nicht regeneriert so leicht. Ne? Und das ist halt auch das, was du beim Online-Spiel hast. Ja, du überstehst vielleicht einen Kampf mit Ach und Krach, aber eigentlich kannst du den Bosskampf dann, du weißt schon, okay, ich bin auf 30% meiner Leben, ich kann den Bosskampf eigentlich so nicht schaffen.
Ja.
Und dann weißt du halt schon, okay, ich habe jetzt zwei schlechte Kämpfe hinter mich gebracht, die ich zwar gewonnen habe, aber wo ich so viele Lebenspunkte verloren habe, dass es eigentlich nicht mehr drin ist. Da müsste jetzt schon besonders coole Ereignisse sein, was immer wieder vorkommen kann.
Aber das war ja das, wo ich am Jammern war, wo ich dachte, wir schaffen das eigentlich nicht, weil ich gefühlt die ganze Zeit auf 2-3 Leben nur runter war.
Ja, da war es dann nochmal, ab und zu geht das dann. Aber generell sind Lebenspunkte eine Langzeitressource in dem Spiel. Ne? Eigentlich willst du gar keine Lebenspunkte verlieren.
Es gibt auch irgendwie gefühlt fast keine Heilträge. Nee, ne? Also es gibt so irgendwie gewollt. Nichts, wo man einfach mal, ja, aber das wäre doch schön, das wäre doch nett,
aber dann
dass man auch einfach mal einen Heiltrank kriegt.
Gerade bei einem Spiel machst du das auch dann so, dann sagst du, okay, ich bin jetzt in Akt 2, der erste Kampf ist schon schlecht gelaufen, ich weiß eigentlich, dass ich den zweiten oder dritten, spätestens den dritten werde ich nicht überleben. Aber ich gucke mir noch an, was so kommen kann, weil das ist die Neugier dann doch so groß und vielleicht habe ich ja noch einen Trank
aber
oder vielleicht.
Mein Problem ist, wenn ich das so spiele, dann müsste ich mir eigentlich überlegen, wie ich zum Beispiel mein Deck aus Akt 1 eventuell behalte.
Nein. Ja, wir pushen so nicht.
Doch.
Wir fangen nicht an. Wir speichern nicht mein Deck aus Akt 1.
Doch, weil ich das dann irgendwie dann doch als zu lang sehen würde.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber
ja,
so ist es halt
doch,
nicht gedacht.
Doch.
Du hast halt aber die Möglichkeit.
Das wäre vielleicht eine Hausregel.
Du brauchst gar keine Hausregel. Wenn du lieber Akt 2 sehen willst, dann siehst du hier. Wenn du in Akt 2 anfangen willst direkt, dann hast du einen Bonus von dem Wal am Anfang. Dann hast du 6 Gold. Du hast schon 4-mal, kannst du Beutekarten kriegen. Du kannst eine Karte komplett transformieren.
Du darfst mal würfeln.
Du darfst 4 Würfel auf der Seite, um noch einen extra Schatz zu bekommen oder einen extra Trank zu bekommen. Du kriegst einen Trank, du kriegst 2 Relikte, du kriegst eine seltene Beutekarte, du kriegst ein Boss-Relikt schon und startest dann so schon.
Man startet mit viel mehr, als wir hatten.
Nein, gar nicht.
Nein?
Verbessern. Wir können 2 Karten verbessern und haben einen Händler, den du dann machen kannst, nachdem du das alles bekommen kannst. Und so kannst du auch direkt in Akt 3 starten, wenn du das dann willst. Dann hast du 7 Gold, hast 4 Karten.
Kann man jetzt nicht einzeln
durchgehen.
Nein,
aber ne, du kannst halt Regeln für kürzere Partien. Du kannst halt in Akt 2 oder so anfangen, wenn du halt nur Akt 2 sehen willst. Geht auch. Das ging im Computerspiel übrigens nicht.
Das ist aber dann natürlich schwieriger, wenn ich vorher den Charakter nicht schon gespielt habe und sozusagen weiß.
Also du willst hier, das macht wirklich Spaß, den Charakter kennenzulernen, die Monster auch kennenzulernen. Du überlegst dann, wir haben wieder diese doofen Wächter, die machen immer das und das, okay. Man wird besser, sowohl in dem Verständnis, wie sein Deck funktioniert, im Verständnis, wie die Monster funktionieren, im Verständnis, wie ich meine Ressourcen einteile, wenn ich diesen Spire das 5., 6. Mal hochlaufe. Ne? Und das ist wirklich, in dieser Schachtel hast du ganz viel Spiel, obwohl es teuer ist. Und ich würde mal behaupten, wenn du wirklich Deckbuilding magst und so ein bisschen Helden-Dungeon-Crawler-mäßig, dann hast du mit dieser Schachtel mehr Spaß als mit 3 anderen Spielen. Du kannst dir Darwin's Journey kaufen, du kannst dir so ein Darwin's Journey, 4-mal Darwin's Journey, Spiele in der Preiskategorie und Harmonies, du hast ja Darwin's Journey, Harmonies,
Sind wir schon da.
For the win und bla. Und du hast nicht so viel Spaß, wie du mit Slay the Spire mit einem Spiel hast. Ich war immer schon dafür. Ich habe lieber weniger Spiele, die mir richtig gut gefallen, als mehr Spiele, die mir nicht gut gefallen. Oder wo ich sagen würde, ja, okay, das macht halt einmal das.
Ja.
Ich persönlich, für mich kann es bleiben, weil es halt wirklich viel Spiel bietet, auf eine Weise, die ich gerne mag und die wirklich gut ist.
Für mich kann es auch bleiben, also ich bin auch im Moment klar dafür, auch wenn ich wirklich erstmal kritisch war dem Spiel gegenüber.
Und das ist ein Deckbilder und du bist Martina.
Ja, gar nicht deswegen, sondern es ist ja oft so, dass ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, ich habe sehr wenig Menschen in meinem ganzen Umfeld, die Slay the Spire nicht gespielt haben als Online-Spiel. Dementsprechend hatte ich da schon auch Respekt davor, wie viel Lust ich an diesem Spiel haben werde, die das Videospiel nicht gespielt hat. Und ich glaube, es ist einfacher, es mit Leuten zu spielen, die das Videospiel schon mal gespielt haben. Es ist ein bisschen doch, für dich sind einige Sachen...
Ja, Konzept, die Konzepte sind
genau,
klarer.
Genau, das okay. Konzept ist für dich klarer. Also ja. So das erste Mal spielen ist einfacher, wenn ihr jemanden dabei habt, der das ja. Videospiel schon kennt. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich weniger Spaß am Spiel hatte, weil ich irgendwelche Insider nicht kenne nee. Oder so. Ne? Also es ist schon, dass man halt ein paar Sachen nicht erkennt. Ne? Oder ja. Dann auch nicht. Aber
die lernst du ja auch kennen. Du lernst genau noch den Sneko kennen, wenn du ihn sehen wirst und du wirst ihn hassen lieben.
Ja. Dementsprechend auch für mich kann es bleiben, ich bin selber überrascht. Und ich bin sogar kurz davor, das Videospiel vielleicht zu spielen. Ja, mal gucken. Ja, mir macht das Spiel gerade super viel Spaß. Ich habe Bock, es weiter zu mir anzuschauen und zu gucken. Ob es was für euch ist, muss jeder, glaube ich, selber entscheiden, ob man dieses Geld investieren möchte. Ich habe das Gefühl, dass es sich lohnen könnte.
Ich glaube, es ist eine sinnvolle Investition, wenn du gerne mit Menschen spielst. Wenn du das sowieso nur solo spielen wirst, spielt man wahrscheinlich eher das Online-Spiel.
Also ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, das solo am Tisch spielen zu wollen, wenn ich die Videospielumsetzung spiele.
Das haben wir auch ehrlicherweise, müssen wir sagen, auch nicht ausprobiert.
Das haben wir nicht ausprobiert. Wir haben
nicht solo gespielt, weil... sehe ich auch nicht. Das Besondere ist halt, was das Videospiel halt nicht kann, ist, dass du die Interaktion mit Menschen hast, wo du dann dich absprechen kannst. Ja. Es ist langsamer, aber es ist auch...
Aber ich meine, das wäre halt der Grund, es solo zu spielen, wenn du sagst, du spielst zweihändig oder dreihändig, du spielst das halt dann mit zwei Charakteren. Ja. Aber solo mit nur einem Charakter...
Ah, hier, gute Sache. Alpha-Spieler-Problem. Nochmal gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ja gar nicht mal so groß, weil man so mit dem Konzept seines eigenen Charakters und seines eigenen Deckes haben will, dass man schon sagt, okay, ich möchte aber es gerne so machen. Ich wähle mir aus diesen drei Karten, und du triffst ja dauernd diese Entscheidung, aus den drei Karten eine auszuwählen oder aus dem Shop dann zu sagen, ich kaufe das oder so, dass du schon
sagst... Wir haben uns okay, schon ein bisschen angezickt, weil du irgendwie nicht das gemacht hast, was ich dachte, was besser wäre.
Ja.
Aber
du bist so einsichtig, was ist los mit dir?
Aber ja, es ist wenig Alpha-Spieler-Problem.
Und es ist krass, dir hat schon Aeon's End besser gefallen, als du gedacht hast, obwohl es ein Deckbilder ist.
Mir hat Aeon's End Legacy noch viel besser gefallen als Aeon's End.
Ja, und jetzt sagst du
Slay the Spire gefällt mir noch besser.
Okay.
Okay, also dann, bis zum nächsten Mal.
Wenn wir uns wieder die Frage stellen,
ist das gut?
Oder kann das weg?
Tschüss.
Tschüss.